Herzlich willkommen zu dieser aktuellen Podcast-Folge. Ich war dieses Mal bei Sushi Bike zu Gast in deren wunderschönen Office und habe zusammen mit der Lisa mir die Königsdisziplin zur Brust genommen. Wie kann ich denn Wiederkäufer für ein so retention-schwieriges Produkt wie ein Fahrrad erzeugen? Deswegen haben wir ein ganz neues Format gestartet und mal in einer Art Workshop erarbeitet, welche Möglichkeiten es da gibt. Wir haben super coole Wege gefunden, Customer Acquisition Cost zu senken, den CLV zu steigern, verschiedenste Möglichkeiten gefunden, um auch das Thema E-Mail-Marketing voranzutreiben. Und wenn euch das Ganze interessiert, dann bleibt auf jeden Fall dran. Gebt mir auch sehr gerne Feedback, ob diese Art Content in Zukunft häufiger kommen sollte. Und ansonsten genug von mir, viel Spaß beim Zuhören und let's go! Herzlich willkommen, Lisa. Schön, dass ich heute hier sein darf bei euch im Sushi Bike Office mit Sushi Bike im Hintergrund. Wir machen heute was Neues, was aus meiner Sicht sehr Spannendes. Und zwar machen wir heute mal so eine Art Mini-Workshop, würde ich sagen, direkt in diesem Podcast. Und zwar versuchen wir heute, das schwierige Problem zu lösen, Retention bei Produkten zu erzeugen, die jetzt nicht sofort dafür geeignet sind. Aber bevor wir reinstarten, würde ich sagen, stell dich doch einfach mal kurz vor.
Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, Flo, dass du uns hier im Sushi Office besuchen kommst. Ich bin die Lisa, ich bin CMO bei Sushi Bikes und jetzt seit 1,5 Jahren bei der Firma tätig. Bin schon seit längerer Zeit in der E-Commerce-Branche, war erst 7 Jahre bei Sportcheck, dann 5 Jahre bei Keller Sports, also schon immer in dieser Sports-Lifestyle-E-Commerce-Bubble und jetzt endlich bei einer D2C-Brand quasi. Und genau, da warten neue spannende Herausforderungen, vor allem eben im Thema Loyalty und Retention Marketing. Ja. Und da freue ich mich drauf, jetzt mit dir ein bisschen drüber zu brainstormen.
Das heißt, die Stationen davor waren auch schon in Richtung Marketing, CM, Loyalty, oder?
Genau, okay. Das war da auch immer stark mit involviert.
Dann würde ich sagen, wir hatten ja über LinkedIn, hast du schon mal kurz so ein bisschen die Herausforderung herausposaunt. Vielleicht gibst du es einfach nochmal ganz kurz wieder, was ist in eurem Produktportfolio drin, was funktioniert gut und was habt ihr auch schon probiert, um da Wiederkaufraten hochzutreiben?
Genau, also vielleicht erstmal ein bisschen ein paar Worte zu Sushi Bikes. Ja. Im Endeffekt, was machen wir? Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, das Fahrrad unter den E-Bikes zu bauen. Entsprechend bauen wir ein E-Bike, das quasi so leicht ist mit 16 Kilo wie ein durchschnittliches normales Fahrrad, das vom Preis her mit 1,399 im Schnitt so viel kostet wie ein normales Fahrrad und das darüber hinaus vom Design her, man sieht es ja hier auch hinter uns ganz gut, nicht aussieht wie ein klassisches E-Bike, sondern im Endeffekt auch wie ein normales Fahrrad. Sprich, wenn du mit einem Sushi-Bike unterwegs bist, merken die Leute, an denen du vorbeirauschst, eigentlich gar nicht, dass du mit E-Bike unterwegs bist. Und ja, wir, wie gesagt, bauen hauptsächlich quasi E-Bikes und da kommt natürlich schon so diese erste Challenge, wenn wir aufs Thema Retention Marketing blicken, weil so ein Lifecycle von einem Fahrrad halt 4 bis 5 Jahre ist. Das kennen wir alle selber, gerade wenn man so teure Anschaffungen macht. Die macht man halt einmal und nicht alle 3 Monate wieder. Natürlich bieten wir in unserem Shop auch Zubehörprodukte wie Gepäckträger, Schutzbleche, Klingeln etc. an. Haben jetzt auch ganz neu ein eigenes Versicherungsmodell quasi gelauncht, das mit so einer Abo-Modelllogik funktioniert, wo du quasi verschiedene Pakete buchen kannst. Entweder Yearly Subscription oder dann Monthly Subscription. Das kann man sich ganz individuell zusammenstellen. Aber trotz allem bleibt eben halt diese große, große Herausforderung. Wie schaffe ich es quasi, Kunden, die das Fahrrad gekauft haben und vielleicht dann auch schon ein bisschen Zubehör, immer wieder in den Shop zu ziehen, dass ich, vor allem ich, die das Marketing quasi verantwortet, nicht immer teures Neukundenmarketing betreiben muss, sondern eben auch die Chance habe, durch Retention-Marketing-Maßnahmen irgendwann overall Marketingkosten senken zu können und wirklich ein profitables oder sehr, sehr profitables Business auf die Beine zu stellen. Und genau das ist die Herausforderung. Mhm. Natürlich haben wir bei Sushi schon einiges implementiert. Ich habe tatsächlich vor unserem Termin auch nochmal in unsere Kohortenanalyse reingeschaut. Okay. Die zeigt es auch ganz gut, dass wir zwischen 2020 und jetzt 2024 es auch geschafft haben, dass im Schnitt jeder 4. Kunde auf jeden Fall ein zweites Mal bei uns einkauft. Das ist eigentlich schon mal ein ganz guter Wert, mit dem man arbeiten kann. Wir investieren relativ viel quasi in dieses ganze Thema Bestandskundenmanagement, haben da mit unserem Anbieter Klaviyo ein ganz cooles Tool an der Hand, mit dem vor allem Nadja aus meinem Team sich sehr viel Mühe gegeben hat, eben relevante auch After-Purchase-Flows zu bauen. Sprich, es geht einfach darum, den Kunden nach dem Kauf an die Hand zu nehmen, ihm quasi zum einen Tipps zum Bike zu geben, wie pflege ich das etc., aber natürlich auch immer individualisiert Vorschläge macht. Hast du schon den Frontgepäckträger, damit kannst du irgendwie cool an die Isar fahren und sogar einen Kasten Bier mit transportieren. Schlägt dir immer mal wieder vor, wenn neue Zubehörprodukte im Shop launchen, hey, jetzt gibt's die Airbell-Klingel, findest dein Bike immer wieder, wenn es irgendjemand geklaut hat. Also darüber generieren wir wirklich auch viel Zusatzumsatz. Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Darüber hinaus haben wir jetzt dieses Jahr gestartet, auch ein Loyalty-Programm einzuführen. Mhm. Jetzt in der ersten Stufe, klassisch, wie man es ehrlicherweise kennt, der Kunde kauft was, sammelt durch den Kauf dann quasi Punkte in seinem Loyalty-Konto, die er dann wiederum einlösen kann für Zubehörprodukte etc. Und was dort eben auch integriert ist, ist das Thema Referral-Programm. Sprich, wenn du, Flo, dir ein Sushi-Bike kaufst, glücklicher Sushi-Kunde bist und sagst, hey, Freunde, Familie, ich habe da ein geiles Bike, ich empfehle euch das, dann profitierst du und aber auch quasi der Käufer, der sich auf Empfehlung von dir quasi ein Sushi-Bike kauft, eben auch wiederum mit Rabatten.
Also, mit Rabatten, okay.
Alles genau, klar. Das sind so die Logiken, die wir bisher bei Sushi eben in diesem ganzen CRM/Loyalty-Bereich umgesetzt haben. Und wie gesagt, auch jetzt schon gut funktionieren. Nur ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt eben, auch gerade, glaube ich, mit dieser Ratio, ein Viertel der Kunden kaufen es mindestens zweimal, so ein bisschen an unsere Grenzen kommen, weil das Produktportfolio dann halt irgendwann erschöpft ist. Dann hast du dein Schutzblech, du hast deinen Gepäckträger, du hast die Versicherung and then.
Okay, zwei Fragen, bevor wir da voll rein starten. Die 25%, das war irgendetwas nochmal gekauft oder nicht direkt zwei Fahrräder?
Genau.
Okay. Und die zweite Frage, auf welchen Kanälen seid ihr denn aktuell unterwegs? Also du hast gesagt D2C, das heißt Shopify Shop ist der Fokus, macht ihr auch noch Retail?
Genau, also wir haben dieses Jahr quasi mit jetzt erstmal einem ausgewählten Retail-Partner mal einen Testballon gestartet. Wir sind dieses Jahr quasi bei Decathlon Berlin im Store am Alexanderplatz quasi mit einer gewissen Anzahl an Bikes quasi physisch vertreten gewesen, plus natürlich auf der digitalen Plattform. Da kann man Sushi-Bikes mittlerweile auch kaufen. Planen dieses Jahr auch noch einen weiteren Anbieter.
Also bei Decathlon.
Genau. Und planen jetzt dieses Jahr auch noch einen weiteren in der Richtung quasi aufzuschalten. War ein sehr, sehr erfolgreicher Test. Also die Bikes, die wir in Berlin vor Ort hatten, waren auch innerhalb von wenigen Wochen quasi weg. Cool. Das hat schon mal auf jeden Fall eine gute Richtung vorgegeben, dass das für uns auch ein Weg sein kann. Also deshalb Plattform/physisches Retail kann ein Weg sein. Und was für uns mittlerweile auch wirklich kein kleines Business mehr ist, ist natürlich alles, was Leasing angeht. Also wir haben eigentlich fast jeden Leasing-Anbieter der Welt quasi aufgeschalten, weil wir da eben sehen, da geht der Trend ganz klar hin. Plus B2B-Deals spielen bei uns auch eine große Rolle, haben dieses Jahr auch eine sehr, sehr coole Umsetzung, zum Beispiel mit Yellow-Strom gehabt. Da kannst du quasi auf der Yellow-Seite jetzt zu deinem Stromtarif dir im Gerätebundle ein Sushi-Bike monatlich mitfinanzieren. Okay, nice. Und das sind halt auch so Wege, die ich für die Zukunft noch weiter aufgleisen will. Weil wie gesagt, in dieser ganzen B2B-Geschichte, glaube ich, für uns auch noch ein großes Potenzial drin steckt.
Okay. Das heißt, D2C-Start war, sage ich mal, auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung, ist jetzt aber nicht restriktiv
ist in nicht die Zukunft. Okay. Genau. Ich meine, was man bei uns vielleicht noch ein bisschen zum Produkt dazu erklären muss, diesen Preis, den wir anbieten, können wir natürlich auch nur deshalb anbieten, weil wir sehr viel Marge an den Endkonsumenten weitergeben. Sprich, so dieses ganz klassische Retail-Business, das man irgendwie kennt mit Einkaufspreis, Verkaufspreis, für den Händler bleibt dann, was weiß ich, 2% Aufschlag, also doppelter Aufschlag irgendwie hängen, das geht mit unserem Produkt nicht. Sprich, da muss man neue Wege finden, wie man damit relevanten Provisionsmodellen halt zusammenarbeiten kann.
Perfekt, das habe ich verstanden. Und welche Kanäle bespielt ihr in Richtung Kunde?
Da sind wir tatsächlich sehr, sehr breit aufgestellt, weil wir bei Sushi eine große Herausforderung haben. Wir haben eine sehr, sehr breit gefächerte Zielgruppe. Mhm. Also es gibt 18-Jährige, die Sushi-Bike fahren. Es gibt aber auch 65-Plus-Jährige, die Sushi-Bike fahren. Und es ist tatsächlich auch sehr, sehr schwierig, so eine Fokus-Zielgruppe auszumachen. Also wenn man eine sucht, ist sie zwischen 25 und 45. Aber prozentual ist das tatsächlich sehr, sehr gleich verteilt. Ja. Und deshalb habe ich im Marketing die Herausforderung, eine Kommunikation zu finden, die natürlich für jede dieser Zielgruppen passt. Und das machen wir vor allem eben über Channel-Diversifizierung. Die Jungen versuchen wir über TikTok abzufangen. Dann sind wir natürlich klassisch auf Instagram unterwegs, was Stand heute auch immer noch so unser stärkster Kanal ist. Facebook ist für uns immer noch tatsächlich sehr, sehr relevant. Gerade deshalb, weil dort eben die etwas ältere Zielgruppe unterwegs ist. Da haben wir auch eine eigene Gruppe quasi, Sushi Bike Owners heißt die. Und da ist wirklich unfassbar reger Austausch. Da tauscht sich die Community auch eigenständig über kleine Probleme mit dem Fahrrad oder Fragen aus. Das ist, wie gesagt, für uns ein wichtiger Channel. Und sonst, klar, klassisch Google, Meta, Paid natürlich.
Ich finde das, also Zielgruppenfokus verstehe ich. Was ich super finde bei euch, ist, dass zumindest der USP ganz klar ist. Also das ist mir ehrlicherweise auch erst bei dem Community-Event klar geworden, dass, weiß nicht, wer es gesagt hat, dieses Fahrrad ist einfach nur für alle, die damit in der Stadt fahren wollen.
Korrekt.
Das ist nicht für draußen, nicht für drinnen, ist genau so hier. Ist genau. Deswegen würde ich noch da mitgehen und sagen, okay, klar, Wording kriegt man vielleicht nicht 100% spitz zugeschnitten, aber zumindest der Use Case ist für alle, ist für alle gleich. Facebook-Gruppe finde ich auch spannend. Man vergleicht sich ja auch selbst mit dem Kunden, was man nicht machen darf. Aber das sehe ich tatsächlich relativ oft bei Unternehmen, dass in Facebook auch nicht gemanagte Gruppen riesig sind. Wir haben bei Stihl zum Beispiel diese Kettensägenfirma, die hat da, glaube ich, 30.000 Leute drin hängen, die sich halt nur darüber austauschen. Genau, perfekt. Das habe ich verstanden. Dann spicke ich einmal ganz kurz, ob wir noch eine Sache brauchen. Ja, genau, die Frage dahingehend, was ihr schon probiert habt. Das Versicherungsmodell hast du schon kurz angeschnitten. Abo, monatlich, jährlich. Ich schätze, das ist dann gegen Schäden und Diebstahl.
Genau, so ist es. Genau.
Okay.
Genau, Schadensabsicherung und Diebstahlschutz.
Genau, dann hattest du mal angesprochen, Merchandise habt ihr schon probiert.
Stimmt. Ja.
Habt ihr aber wieder so ein bisschen sein gelassen. Was war denn so deine Erfahrung damit?
Genau, also wir haben jetzt schon zum zweiten Mal dieses Jahr quasi eine Merch-Kollektion gelauncht. Okay. Aus meiner Perspektive eigentlich auch wirklich eine ganz, ganz coole. Habe ich ganz, ganz stark auch dran geglaubt, einfach unter diesem Aspekt der Zielgruppe was Weiteres zu bieten übers Fahrrad hinaus, dass sie halt quasi mit unserer Marke irgendwie in Verbindung bringt. Und ja, am Ende haben wir es auch groß gelauncht und inszeniert, aber de facto, muss man ganz ehrlich auch mal zugeben, hat es kaum jemand gekauft. Und kann aus meiner Perspektive an verschiedenen Punkten irgendwie liegen. Zum einen, vielleicht hat es wirklich designtechnisch nicht den Nerv der Zielgruppe getroffen. Das kann eine Option sein. Preis ist natürlich immer ein Thema. Gerade wenn du erstmal kleinere Stückzahlen produziert hast, waren die Produkte natürlich auch nicht günstig. Also wir hatten ein Sweatshirt für 89 Euro, ein T-Shirt für 49. Ja. Und das waren auch schon so die ersten Insights. Wir haben danach eine Kundenumfrage gemacht. Findet ihr Merch grundsätzlich interessant oder nicht? Tatsächlich finden es auch nur 30% unserer Zielgruppe wirklich interessant. Aber die, die es interessant finden, hätten einfach nicht so viel Geld dafür ausgegeben.
Ja.
Das kann der größte Knackpunkt sein.
Okay, das heißt, die Umfrage habt ihr danach
gemacht? Die haben wir danach gemacht, ja.
Habt ihr dann generell schon mal eine Umfrage gemacht?
Ja.
Was?
Okay. Ja, also wir machen quasi wirklich quartalsmäßig Kundenumfragen. Tatsächlich in der Vergangenheit immer sehr, sehr fokussiert drauf, die Zielgruppe besser zu verstehen. Also geht dann immer quasi an alle 3.0-Käufer raus und wir fragen ab, warum hast du das Fahrrad gekauft, wie nutzt du dein Fahrrad etc. Und jetzt letzten Monat haben wir das erste Mal so proaktiv nach vorne gefragt, so wirklich, was wünscht ihr euch eigentlich noch on top in unserem Produktportfolio? Ja. Und dort war, wie gesagt, auch so dieses Thema Merch eine der Fragen, hey, wäre das was für euch? Wenn ja, was konkret stellt ihr euch
da
vor?
Was habt ihr da sonst noch so rausgezogen? Das ist eine meiner Lieblingsumfragen tatsächlich, weil man, also vor allem, wenn man offene Fragen stellt, nicht nur mit Ankreuzen, so viel Infos rauskriegt, die man sich selbst gar nicht ausdenken kann.
Ja, also wir haben sehr, sehr viel auch über die Weiterentwicklung unseres Produktes irgendwie erfahren. Gerade so, welche Farben wünscht ihr euch, wenn wir vielleicht irgendwann mal ein neues Fahrrad rausbringen, wie genau muss es irgendwie aussehen? Das waren sehr, sehr spannende Erkenntnisse, die wir jetzt auch in die Produktentwicklung quasi einfließen lassen. Natürlich auch so Details mit, seid ihr mit der Reichweite zufrieden, wünscht ihr euch da mehr, wie sieht es mit dem Gewicht aus, wenn ihr mehr Reichweite bekommt, wärt ihr bereit, auch 2 Kilo mehr irgendwie im Gewicht zu ertragen, also viel in Richtung Produktentwicklung. Und dann aber auch so Themen wie, okay, kam raus, sie wünschen sich mehr Individualisierung vom Fahrrad, also dass sie sich Dinge selber zusammenstellen können etc. Das war ein starkes Thema und dann quasi Thema Zubehörsortiment, was wir da quasi, was sie da noch vermissen. Da kam aber nicht viel. Aber von dem her war eigentlich weitestgehend so das Feedback, hey, das, was ihr habt, Schloss, Klingel, Schutzbleche, Gepäckträger, Korb. Mhm. Das sind die Dinge, die uns interessieren, was okay. Upgrade vom Sushi Bike dann angeht.
Und habt ihr, also weil da, zumindest aus meiner Erfahrung, wenn man die Leute ein bisschen kitzelt, kriegt man schon noch einiges raus, weil, das ist jetzt meine Vermutung, ich schätze euch jetzt schon wirklich so als Love Brand ein. Ihr habt einen hohen Bekanntheitsgrad und die Leute, die euch kennen, finden euch eigentlich alle cool. Also ich habe jetzt noch niemanden getroffen, der gesagt hat, naja, Sushi Bike ist blöd. Deswegen glaube ich, kann man da auf jeden Fall noch was rausholen. Worauf wollte ich eigentlich hinaus ist, genau, in was habt ihr denn bisher so für Kommunikation ansonsten noch mit den Leuten? Also E-Mail-Automations verstanden. Richtung Community, gibt es da schon was?
Genau, also was für uns, wie gesagt, echt ein wichtiger Kommunikationskanal ist, ist wirklich diese Facebook-Owners-Gruppe. Da lassen wir viel selber laufen, wir moderieren aber auch aktiv. Also da fragen wir viel auch nach, so hey, gibt uns mal Feedback-Community zu Produktweiterentwicklung etc., zu Events und so weiter. Da kommt wirklich, wirklich viel und es ist tatsächlich auch unsere aktivste Community. Klar, über Instagram erreichen uns auch täglich Direct Messages etc., da sind wir auch viel in Interaktion quasi mit der Community, aber nicht so intensiv wie auf dieser Facebook-Owners-Gruppe. Und dann, was wir an Kommunikation oder Interaktion natürlich noch haben, ist auf dem Shop dann auch ein gewisses Chat-Modul, wo du live quasi mit jemand aus dem Customer Support, ab und zu sitzt auch jemand aus dem Marketing-Team dahinter, halt vor allem so Produktfragen klären kannst. Ja. Das ist eher wiederum ein Sales-Mechanismus, jetzt nicht wirklich ein Interaktionsmechanismus. Und das Dritte, was uns halt ultra wichtig ist, das haben wir dieses Jahr auch ausgebaut, sind wirklich Offline-Formate. Wir waren ganz viel auf Messen, Community Rides, die wir quasi organisieren, um uns wirklich auch one-to-one mit unserer Zielgruppe auszutauschen. Da nehme ich tatsächlich immer am meisten für mich mit, diese Messebesuche da wirklich selber mal dazustehen und mit den Leuten zu sprechen, was fehlt ihnen irgendwie, was finden sie gut, was finden sie nicht so gut. Das gibt mir jetzt persönlich am meisten dieses One-to-One-Gespräch.
So, 1000 Fragen, jetzt muss ich mich ein bisschen strukturieren. Das verstehe ich, was ich so mitbekommen habe, ist in dem Moment, wo man halt nicht nur diese Sales-Kommunikation hat und was jetzt bei euch, so wie ich es wahrnehme, schon stattfindet, bekomme ich viel zurück und dann kann ich auch die Leute in so eine Richtung erziehen, klingt jetzt immer so falsch, aber kann ich die Leute in so eine Richtung bringen, wo dann die Akzeptanz von weiteren Produkten, wenn man das Sortiment erweitert, von Anfang an da ist. Das heißt, wenn man aus der Community heraus beispielsweise den Merchandise nochmal angeht, vielleicht sogar in Richtung Co-Creation das Ganze probiert, über eine Liste geht und sagt, hey, tragt euch ein, damit wir schon mal wissen, wie groß überhaupt diese ganze Serie sein soll. Weil ich glaube auch tatsächlich 50 Euro für ein T-Shirt, dann das konkurriert man halt mit, sagen wir mal, Fashion-Labels quasi.
Ja, definitiv.
Das ist ein bisschen tough. Und dann genau dahingehend das eine spielt, das wäre dann Richtung Umsatzwachstum. Und das andere wäre halt zu überlegen, welche Art von Consumables könnte man denn halt sonst noch mit reinbringen. Also eine Sache, die mir, also was ich halt spannend fände, jetzt mal als Start ins Brainstorming, ich finde die Positionierung cool, zu sagen, das Fahrrad ist rein für die Stadt, das ist kein Konkurrenzprodukt zu deinem Rennrad und dementsprechend aber diesen Hype, den es gerade in diese Sportrichtung gibt, mit auszuspielen und zu sagen, hey, schau mal, auf dem Rennrad zahlst du 2 Euro für dein Gel, was du dir da reinballerst, morgens ins Büro, hier hast du dein, keine Ahnung, Business-Gel, das macht dich morgens wach, dann hast du deine Vitamine drin, gibt man halt so mit dazu und klar, das würde jetzt am Anfang nicht dazu führen, dass Leute nur für dieses Gel in den Shop reinkommen, aber man kann das schon mal beilegen. Man kann sagen, okay, schau mal, du bist einer von den ganz treuen Kunden, du hast bei uns schon 3-mal gekauft, probier das doch mal for free, sag uns dein Feedback. Und so halt zu schauen, ob das jetzt das Gel ist oder was anderes, muss man gucken, aber so halt gucken, dass man das langsam wachsen lässt und immer dieses Feedback mitnimmt und dann halt einarbeitet. Also wir haben das jetzt bei einer anderen Brand gerade gemacht, die machen tatsächlich eine Kollaboration mit Funk, die waren ja bei euch auch in dem Goodiebag drin, deswegen fand ich das ganz interessant. Und da kommt es zum Beispiel super gut an, weil die Leute, also diese Brand steht halt so für Lifestyle und Party ist ein großer Teil und dementsprechend passt es da gut rein, weil das ist der Antikater.
Das ist ein spannender Ansatz.
Und die hatten aber genau, also nicht genau das gleiche, aber ein ähnliches Problem, weil diese Artikel, die kaufst du halt einmal für deine Party und dann hast du es.
Dann hast du es halt,
genau. Aber diese, genau, und darüber fängt man halt an, solche Consumables reinzubringen und das Ganze immer über den, über diesen Emotionscharakter zu spielen. Also da nimm das Antikater-Ding, dann kannst du viel mehr Partys haben.
So. Ja, genau.
Und bei euch hier, du fährst morgens ins Büro, das passt perfekt dazu, damit du deinen Tag möglichst erfolgreich ziehst.
Vielleicht kann man schon was mit so Koffein irgendwie machen, dass du quasi deinen Kaffee auf dem Weg ins Büro irgendwie, guck, es geht schon los. Auch spannend, sich so ein bisschen von der Sportbranche oder Rennradbranche irgendwie inspirieren zu lassen. Das könnte echt auch ein Weg sein.
Ja, weil ich habe halt überlegt, weil Merchandise muss irgendwie funktionieren.
Ja, also ich kann es auch noch nicht glauben. Ich kann es nicht akzeptieren.
Ich würde die Niederlage auch nicht akzeptieren. Nee. Und dann, ohne dass ich jetzt genau weiß, woran es gelegen hat, habe ich so ein bisschen im Kopf hin und her gedreht und ich würde halt schauen, mit welchem Augenzwinkern man diese Serie dann an die Leute bringt. Klar, es wird kein Sportartikel sein, weil das ist ja auch das Produkt, das Hauptprodukt nicht. Aber was ist es, also was unterstützt mich denn bei dem Use Case am meisten? Und vielleicht ist es dann kein normales T-Shirt, was ich in der Freizeit anziehe, sondern irgendwas auf dem Weg dahin. Also Markus, Markus habe ich auch gesprochen und der hatte mir voller Begeisterung von seiner Regenhose erzählt, Adidas für 350 Euro gekauft hat. Und dann dachte ich mir, hey, das ist doch eigentlich jeder, der euer Fahrrad hat und es wirklich nutzen will und changed sein möchte, der braucht sowas. Das ist dann klar, die kauft man auch nur einmal.
Ja.
Aber es ist halt schon so ein bisschen in die Erweiterung des Portfolios. Genau, also das wäre so mein Take zu dem Bereich. Was ich super spannend finde, ist das Thema Individualisierung des Fahrrads. Ja, also das ist natürlich ein Riesenthema. Da kann man sicher dann die Marge auch machen. Also ich meine, das machen ja fast alle dann den Profit damit.
Absolut. Genau, aber also es ist auch so mein Lieblingsthema, das ich auch immer wieder Andi, viele Grüße an der Stelle, mit Andi bespreche. Tatsächlich ist es natürlich aus der Product-Logik raus alles immer nicht so einfach.
Ja,
also
deswegen.
Gerade Individualisierung, dann mit Kleinstmengen, mit unserer Produktion etc. Also es ist alles so ein bisschen komplexer, als ich mir das manchmal aus meiner Marketingbrille irgendwie wünschen oder erträumen lassen würde. Auch das ist so ein Thema, das ich nicht ganz loslassen kann, wo ich auf jeden Fall auch nochmal mit dem Produktteam in den Austausch gehen will, wie man Individualisierung halt erstmal klein vielleicht anfängt. Bedeutet ja nicht, dass man direkt irgendwie Farbe selber auswählen kann, Räder selber auswählen kann, Lenker selber auswählen kann. Das ist auch nicht unser Konzept mit Sushi.
Ja.
Wir bauen ja wirklich ein Fahrrad mit Standardkomponenten, dass du es dir dann Hause auch so umrüsten kannst, wie du halt eben brauchst. Aber diese Alternativen zur Umrüstung noch mit anzubieten oder aktiver anzubieten, kann auch immer noch ein interessanter Weg irgendwie sein. Ja. Weil, wie gesagt, ich bin jemand, ich schwimme ungern mit der Masse mit. Ich brauche immer so eine Kleinigkeit, die es dann halt zu meinem Bike macht. Keine Ahnung, ob es ein anderer Griff ist, ob es auch mal nur ein Sticker ist, der bei mir irgendwie draufklebt oder dass ich mir irgendwie meinen Namen plotten lassen kann, um den irgendwie auf meinen Rahmen oben drauf zu kleben oder auf den Akku. Keine Ahnung, das sind Kleinigkeiten, die es aber irgendwie besonders machen können. Und da muss man halt am Ende, und das ist halt immer das Ding, was wir auch betrachten müssen, die Wirtschaftlichkeit. Was kostet uns sowas und was haben wir hintenrum im Ertrag dann wirklich, dass dran hängen bleibt. Das muss halt auch immer passen. Gerade als Startup haben wir natürlich nicht so die allergrößten Budgets, um jetzt einfach mal wild zu experimentieren, wie jetzt vielleicht andere. Da müssen wir halt sehr, sehr sicher sein, dass die Initiativen, die wir anschieben, auch funktionieren. Ja, und das halt mit Merch ein ähnliches Thema. Entweder man findet halt einen coolen Partner, falls jemand zuhört, gerne melden, mit dem man sich auch ein gewisses Stockrisiko etc. irgendwie teilen kann, mit dem man irgendwie nochmal bessere Einkaufspreise bringt, weil wenn wir uns da irgendwie 500 Shirts anschaffen und am Ende liegen die wie Blei im Lager, wir mussten es vorfinanzieren, dann kommen wir da, dann bin ich schnell einen Kopf kürzer und das muss ich natürlich auch vermeiden.
Nee, das verstehe ich voll. Ich meine, das ist Fluch und Segen zugleich als Startup, weil ihr auf der anderen Seite den Bonus habt, dass keiner von euch eine Next-Day-Lieferung erwartet. Plus ihr halt viel mehr Fragen stellen könnt. Also ich würde wirklich versuchen, so viel wie möglich mit den Leuten zusammen hinbekommen. Das ist nämlich so eine andere von den Ideen. Jetzt klar wird es nicht den riesen Umsatzertrag bringen, aber was ich ganz spannend finde von diesen Whoop-Armbändern, die haben so ein Pro-Modell, sag ich mal. Da kriegst du halt alle drei Monate, darfst du dir ein Zusatzartikel kostenlos aussuchen. Mhm. Das kannst du dir aktuell nur kaufen. Mhm. Ich fände es halt geil, wenn man das kombiniert. Also die haben jetzt beispielsweise gerade eine Aktion laufen mit Michael Phelps. Wenn du es schaffst, klar, keine Ahnung, ich glaube 21 Tage hintereinander dein Belastungsziel zu erreichen, dann bekommst du 20% Rabatt auf dein nächstes Abo. Da dachte ich mir, wäre es ja super cool, wenn ihr sowas in die Richtung ausspielen könntet, in Richtung Nutzung des Fahrrads, also ja, entweder die Kilometer. Ja. Und oder, was auch viele machen, wo ich ein riesen Fan bin tatsächlich, ist mit Strava oder sowas in Kombination. Ja. Weil diese Emotionalität oder emotionale Faktor, mit dem ich das Produkt auflade, wenn ich es mir verdient habe, ist so groß. Und da habe ich halt auch dann, also da bin ich tatsächlich auf die Idee gekommen mit diesen Koffeingels oder sowas, weil da gab es irgendein, keine Ahnung, kannte ich nicht, doch Powerbar war. Powerbar war drin in Strava und die haben halt gesagt, wenn du irgendwie 200 Kilometer in einem Monat fährst, dann kriegst du XYZ. Ja. Und dann dachte ich mir, das wäre doch eigentlich optimal, weil die Leute haben was dafür getan, sie rechnen diesen Benefit halt 100% nur Sushi Bike zu, man fühlt sich, hey, ich habe jetzt die Welt ein bisschen besser gemacht und ich werde darauf aufmerksam, hey, da gibt es ja ein neues Produkt. Genau, und damit kann man am Ende wieder, und das ist so eins der Learning, die wir in den letzten Jahren gemacht haben, das Loyalty-Programm halt aufwerten, weil dieser rein transaktionale Ansatz, der ist halt...
Ja, der ist irgendwann...
Ist ein bisschen langweilig.
Ja, der ist ein bisschen langweilig, ja.
Und genau, Produktnutzung ist halt das A und O, Begeisterung zu entfachen und Wiederkauf zu entfachen und am Ende natürlich auch um Word-of-Mouth-Marketing oder Referral voranzutreiben.
Erzählen zu können, genau.
Genau.
Ja, aber es ist auch spannend. Also, du hast ja gerade auch so dieses Thema, ich meine, so generell dieses Thema Abo-Modell lässt mich natürlich irgendwie auch nicht los, was man da irgendwie konzipieren kann, halt auch für unseren Case in irgendeiner Form. Das finde ich auch ein wirklich mega spannendes Thema. Ich weiß nicht genau, wie wuppt es dann mit diesem Premium-Paket irgendwie umsetzt, was da in diesem Abo dann irgendwie mit drin ist.
Ja, also da ist es so, man muss ja leider dafür zahlen. Ja. Weiß noch nicht, ob ich Freund oder Feind davon bin. Also ich muss monatlich oder jährlich zahlen, dann habe ich das Gerät quasi für immer, also nicht für immer, für den, Zeitraum, aber wenn es kaputt geht, kriege ich immer ein neues. Okay. Also ich bin dafür, ist quasi die Versicherung mit drin. Und dann kann ich entweder diese Bänder, die diesen Sensor da halten, entweder austauschen mit sehr hohen Beträgen, also so dieses dämliche Band kostet 50 Euro, wenn ich ein neues haben will. Und oder man schließt dieses Pro-Abo ab, dann kriege ich alle 3 Monate ein neues.
Ah, okay, das ist
ich der persönlich habe es jetzt nicht gemacht, weil ich finde es zu teuer. Ja. Ich fände es halt mega, wenn ich mir das erarbeiten oder erspielen kann. Weil dieses Band wird jetzt, wenn man ehrlich ist, die in der Herstellung, wird man schätzen, so um die 5 Euro kosten. Ja. Wenn ich jetzt aber... Also, jetzt muss ich ein bisschen ausholen. Also, was ist wichtig, damit ich ein treuer Kunde wäre? Ich muss das Produkt sehr oft nutzen. Ich muss es richtig nutzen und ich muss immer wissen, warum ich das nutze. Ja. So, in dem Moment, wo ich jetzt wirklich ein Jahr lang meinen Sport, meine Erholung und alles komplett durchziehe und ich in meinem Kopf, klar könnte ich alles ohne das Band machen, aber in meinem Kopf, weil ich immer gucke, habe ich meine Ziele erreicht, denke ich das mal habe ich geschafft wegen Wuh. Ja. Wenn ich dann, weil ich das so krass nutze, dafür belohnt werde und die sagen, hey, du bist unter meinen Top 5 Leuten hier, da kriegst du es besser, weil wahrscheinlich stinkt dein Band jetzt
ordentlich so. Ja, und ich frage mich halt die ganze Zeit, was kann unser Band sein?
Genau.
Was ist unser Band, was wir dir gerade, also wie belohnen wir unsere treuesten SushifahrerInnen vielleicht am besten mit so einem Premium-Abo-Modell, damit ihr Bike immer...
Voll.
Top-off, heißt es dann, weiß ich nicht, unsere Abonnenten kriegen irgendwie jede 3 Monate ein neues Tretlager oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich suche noch dieses Band.
Ich hab's jetzt auch noch nicht, aber ich würde tatsächlich überlegen, welche Consumables kann man nutzen, die sich halt aufbrauchen tatsächlich und die aber eben einen hohen Individualisierungsgrad haben. So mein Flag, dass Leute das nach außen sehen können. Ja. Also keine Ahnung, also auf ganz blöd gesagt, wenn man diese Hülle von dem Akku, wenn die besonders sein könnte, dass jeder sieht, okay, krass, der hat was anderes wie ich, wie kriege ich denn das? Das würde halt einen riesen Effekt auslösen unter den Sushi-Bike-Leuten. Und die eins haben, die sind halt super proud darauf und erzählen das natürlich
jedem weiter anderen Leuten. Okay, das könnte auf jeden Fall auch. Ja,
genau.
Guter Gedanke.
Für alle, die auf YouTube zuschauen, ich mache hier, das Ganze schreibe ich auf Miro. Ich habe das Ganze auf Miro mal mitgescribbelt. Dann können wir das gerne teilen. Wir haben jetzt sehr frei drauf losgesprochen. Wir haben jetzt einige Möglichkeiten zum Umsatz steigern schon gefunden. Ja. Dazu würde ich noch eine Frage reinbringen, ob ihr da schon mal drüber nachgedacht habt, ist so in Richtung B2B-Services. Also Abo-Modell für ein Fahrrad im Privatkundenbereich kann ich schwer einschätzen. Ja. Wo ich es aber voll sehen würde, ist jetzt, wenn man sagt, keine Ahnung, für die coolen Unternehmen in München. Ja. Also es gibt ja Google, Microsoft, die sitzen ja alle hier und die Leute kommen von irgendwo her und sind sehr international, haben aber, keine Ahnung, die Öffentlichen sind jetzt nicht das beste Beispiel in München. Absolut. Wenn man da sagt, schaut mal, hier habt ihr 50 Fahrräder, dafür zahlt ihr mir x Euro im Monat. Wir schauen, dass die halt ordentlich laufen und dann...
Ja. Also du meinst quasi so eine Art Mietmodell, more or less.
Genau.
Also voll haben wir auch schon sehr, sehr viel drauf rumgedacht, weil es wäre quasi eigentlich echt so der einfachste nächste Schritt zu sagen, man bietet quasi so größere Mietflotten an. Da haben wir halt immer zwei große Herausforderungen, auch wieder Startup. Einmal quasi diese Vorfinanzierung quasi von dieser Mietflotte, also müssen sie erstmal quasi 50 Bikes dann produzieren, den da hinstellen. Und das zweite große Ding ist das Thema Wartung. Das ist genau, was du gesagt hast. Man muss halt für solche Testbikes sicherstellen, dass die immer perfekt dann auch funktionieren. Also, dass du quasi einen Servicepartner, sag ich mal, direkt in Kooperation findest, der sich dann auch drum kümmert, sollte mal was mit so einem Fahrrad sein, dass es halt wieder instand gesetzt wird, dass wir die Dinger dann nicht komplett kaputt zurückbekommen und dann ultra die Kosten quasi haben, um das Produkt wieder in Schuss zu bringen. Also, das sind so die zwei großen Punkte, die uns da erstmal in dem Step wehtun und zweitens dann, welches Servicekonzept stellen wir dahinter, dass halt wirklich sichergestellt ist, dass die Bikes immer in Top-Zustand dann quasi auch sind und funktionieren.
Eine Vorfinanzierung würde sich nicht vertraglich regeln lassen. Also wenn man halt Mindestabnahme,
Ich meine, wo wir gerade viel dran rumdenken, ist halt dann direkt so ein Leasing-Angebot für Firmen zu definieren. Da haben wir jetzt auch mittlerweile, klar, mit Jobrad viele Möglichkeiten, dass man quasi tatsächlich auch Firmenkunden gewisse Bikes dann halt direkt über Leasing anbietet. Ja. Und so ein Sushi, dadurch, dass es relativ günstig ist, bekommst du das halt mit einer Leasingrate von 25 Euro im Monat. Und das ist wirklich fast ja am Ende so viel, wie du bei anderen Brands schon für Miete zahlst, da kannst du dir ein Sushi direkt leasen. Ja. Deshalb ist das so mein präferierter Weg, quasi wirklich über Firmenleasing bei denen direkt diese Flotten quasi aufzubauen. Aber genau, Mobilitätskonzepte für Unis, für große Firmen, für Fußballvereine, da haben wir auch immer wieder die Herausforderung, Allianz Arena, ganz ehrlich, kannst du im Auto fast nicht mehr anreisen, dann viele Fußballvereine, Probleme, also da sind wir viel in Kontakt. Da sind wir an allen Ecken und Enden irgendwie so ein bisschen am Graben. Wie gesagt, auch Universitäten, gerade Studenten können sich oft Autos leisten, denen solche Möglichkeiten über coole Leasing-Angebote irgendwie zugänglich zu machen, das kann schon auch noch ein großer Markt werden.
Ich dachte mir nur, so eine coole Alternative zum MVG-Rad,
das wär's. Voll.
Weil ich finde, die sind immer so runtergerockt. Ja. Die kann man ja kaum benutzen.
Aber ich glaube auch genau deshalb, weil sie eben dieses Problem haben, diesen Service nicht garantieren zu können.
Ja, und
sie
also
sind halt einfach auch nicht sexy. Das ist
mein Gefühl.
Also.
Genau, erstens das. Die funktionieren so. Also ich habe es zweimal probiert und dann habe ich es irgendwann gelassen. Was wollte ich sagen? Die sind halt auch die ganze Zeit draußen. Also was ich jetzt nicht sehen würde, ist, dass Sushi Bike irgendwo mit so Docking-Stationen quasi steht. Ja. Unternehmen, Firmen, Universitäten, wo es jeden Tag von anderen zwar genutzt wird, aber halt immer wieder zurückkommt. Wenn man dann sagt, okay, einmal abends geht da einer durch.
Ja, und kümmert sich irgendwie drum dann. Ja, das sollte man auf jeden Fall genau sicherstellen. Aber wie gesagt, in meinem Fall präferiert direkt über ein Leasing-Modell und eben nicht über klassisches Mieten.
Das meinte ich. Also nicht Pay-Per-Use, sondern...
Genau, dann sind wir eh.
Dass das schwierig ist, das glaube ich.
Genau, also aber dann sind wir eh. Dann sind wir auf dem gleichen Nenner. Das ist schon so ein Riesen-Business, wenn man da die richtigen Deals findet.
Okay, alright. Dann würde ich sagen, lass uns doch mal in die andere Spalte schauen. Customer Acquisition Kosten senken. Also Ziel V ist ja immer quasi Deckungsbeitrag 2.
Ja.
Ist Customer Acquisition Cost riesig? Was mich als erstes direkt interessieren würde, ist, du hattest ja schon angesprochen, im Shop, wenn ich draufgehe, Fragen habe, kann ich direkt mit jemand kommunizieren.
Genau.
Wie macht ihr das aktuell technisch?
Also wir haben da quasi verschiedene Optionen ausprobiert. Wir hatten einmal einen Chatbot, der quasi KI-basiert ist. Da müssen wir immer ein bisschen auch gucken, wie es natürlich gerade von den Saisonalitäten ist. In der Hauptsaison ist es für uns ultra schwierig, vom Team-Setup her immer wirklich persönliche Betreuung quasi sicherzustellen. Okay. Deshalb haben wir diesen Chatbot implementiert. Wir schauen aber wirklich, dass in Zeiten, wo es, sag ich mal, vom Anfragevolumen her ein bisschen lower wird, setzen wir wirklich echte Menschen dahinter. Ja. Da hast du dann wirklich die Möglichkeit, zu unseren klassischen Arbeitszeiten wirklich mit jemandem aus dem Team quasi zu chatten und dich an die Hand nehmen zu lassen mit all deinen Fragen, die du, die du rund ums Bike irgendwie hast.
Könnt ihr die dann danach weiter kontaktieren?
Die können wir, wenn sie, die müssen dann halt quasi unseren gewissen Opt-in und ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Okay. Das müssen sie proaktiv tun und uns die Erlaubnis geben und dann können wir sie danach auch kontaktieren, ja.
Weil das sehe ich als Riesenpotenzial. Kann man über WhatsApp beispielsweise gut machen. Also da habe ich einen Fahrradcase gesehen, die halt das, die Herausforderung hatten, dass die Verkaufszyklen sehr lang waren. Und die haben dann WhatsApp Customer Service genutzt. Ist ja auch nochmal günstiger in den Metagebühren am Ende. Und haben halt die Leute, die Fragen gestellt haben, persönlich betreut, plus danach halt dann weiter bespielen können mit weiteren Informationen.
Ja.
Und das halt tatsächlich, obwohl man halt diese 6 Cent dann zahlen muss für das Fenster, den Zyklus so stark verkürzt, dass er sich am Ende wieder gelohnt hat.
Das ist spannend. Ja, WhatsApp haben wir, wie gesagt, auch schon den einen oder anderen Test damals gemacht, aber vor allem eben auch mit Blick auf, klar, Sales-Kommunikation
ist genau, das ist schwierig. Also habe ich jetzt auch tatsächlich, also ich finde es nach wie vor cool, aber der Hype-Faktor, sage ich mal, geht zurück.
Der geht zurück, absolut.
Ich habe jetzt auch mit vielen Brands gesprochen, die, wo wir das jetzt gerade wirklich in, also nicht mehr in den neben E-Mail stellen, sondern eher in die Paid-Ads-Richtung packen und sagen, okay, jetzt gibt es eine Kampagne oder dieser Flow ist uns so viel wert. Beispielsweise Back-in-Stock hat ja immer ein Riesen-Revenue-Potenzial.
Absolut.
Dementsprechend lohnen sich da auch dann die Beträge in WhatsApp. Aber dieser reine, sage ich, Newsletter mit Paid, das macht...
Das funktioniert nicht mehr.
Genau.
Ja, das ist spannend. Also ich glaube, da können wir, da haben wir auf jeden Fall noch ungenutztes Potenzial auf jeden Fall in diesem Bereich, das machen wir de facto gerade nicht. Ich finde es auch spannend, wie gesagt, deinen Ansatz zu sagen, man verbindet es quasi mit diesen Leuten, die gerade auf der Website, sage ich mal, Fragen haben und bespielt sie dann hinten raus quasi weiter über diesen Channel.
Ja.
Das ist schon ein smarter Ansatz, gerade für uns, die, sage ich mal, hauptsächlich versuchen, Fahrräder über einen Online-Shop zu verkaufen. Könnte das natürlich so in Richtung Betreuung oder Beratung auf jeden Fall nochmal auf jeden Fall ein großer Benefit sein.
Ja. Eine Sache, die mich echt mal interessieren würde, wenn wir uns das anschauen, was ihr davon haltet, ist, wir haben mal, also ganz am Anfang, als wir uns selbstständig gemacht haben, haben wir ja viele so Innovationsprojekte gemacht. Mhm. Und eins davon war tatsächlich ein Metaverse-Showroom für einen Fahrradhersteller.
Mhm.
Und das, was ich daran charmant finde, ist, bezogen auf die junge Zielgruppe. Da haben wir Folgendes festgestellt. Die Leute möchten im Laden nicht angesprochen werden von den Menschen. Sie möchten im Online-Shop aber eigentlich auch nicht mit so einem Chatbot kommunizieren, sondern, und deswegen war das dann dieser Metaverse-Plattform, du gehst rein mit deinem Avatar, kannst dich halt umschauen, alle Bikes begutachten und im Hintergrund geht ein Ping an bei einem Service-Mitarbeiter.
Ja.
Der geht dann mit seinem Avatar rein und kann dann mit dir da quatschen.
Das ist natürlich schon Next Level Shit, vor allem für, sag ich mal, diese auf jeden Fall jüngere Zielgruppe.
Voll.
Ich glaube, so, dass der Großteil klar unserer, sag ich mal,
genau, also
45 plus kriegst du da nicht mehr zu. Aber gerade für die Jungen, die wir jetzt aktiv auch über TikTok versuchen zu akquirieren, kann das definitiv.
Und eine Sache, die ich daraus mitnehmen würde, oder was ihr echt mal ausprobieren könntet, weil es von den Kosten her voll vertretbar ist. Da konnte man mit dem, also du hast das 3D-Modell gesehen und dann hast du draufgeklickt, dann war der Link zum Shop natürlich, plus halt ein QR-Code, den konntest du einscannen und hast dir dann das 3D-Modell halt über wie heißt es, Augmented Reality reinholen können. Und dadurch, dass ihr sowieso hundertprozentig in CAD alle eure Bikes in perfekter Qualität habt, könnte man das machen. Und das habe ich gesehen, also das kam tatsächlich bei jeder Altersgruppe gut an, weil man, ist ein bisschen nerdig, aber die Leute, die sich interessieren für den Fahrrad, die gucken sich halt einmal so die Schaltgruppe oder die Bremsen.
Total, unsere Kunden sind auch so nerdig. Also das sind auch, wie gesagt, auf einer Messe, die Hauptfragen sind so technisch, dass ich immer unseren Produktexperten immer am Anfang gebraucht habe und gesagt habe, so, ich bin aus dem Marketing, ich weiß es nicht genau. Also von dem her, ich glaube, gerade solche Benefits, sich das in so einem Surrounding genauer anschauen zu können, das wird schon für uns auch echt spannend sein.
Also da, das kann man mal mal so als Idee mitnehmen, weil das kostet, also das Coole ist, jedes Smartphone bringt die Technologie mit. Das heißt, man muss selbst eigentlich nicht viel machen.
Ja. Und wie läuft es dann im Hintergrund? Du hast gerade gesagt, der Customer Support Mitarbeiter ist dann quasi...
Ich kann dir das nachher mal zeigen.
Das müssen wir mal zeigen. Ich sehe schon unseren Hansi, unseren Teamlead Customer Support, der wird es ultra geil finden. So, der wird mich, wenn er das anhört, bestimmt danach wieder sagen, wie soll das für mich machen.
Ja, es ist echt cool, weil diese Art der Kommunikation neu ist.
Absolut.
Sie ist freier und sie ist irgendwie, kann man erst beschreiben, wenn man es mal gemacht hat, aber es ist halt persönlicher, obwohl es digital ist. Ohne dass man jetzt aber einen Videocall haben muss. Und das Gute ist als Service-Mitarbeiter, wenn man jetzt so ein bisschen an die Belastungsgrenze kommt, kann man das natürlich auch mittlerweile halt mit einem AI-Chatbot machen.
Dann
ist das quasi ein Avatar, der mit dir redet. Und das ist, sag ich mal, in der Richtung abgespacedere Ideen.
Aber das ist ja wiederum auch das Coole am Startup und gerade in uns als Brand, wir stehen ja auch dafür. Sushi ist Fun, sage ich immer, ist einer unserer Hauptmarkenwerte und wir sind gerade für solche verrückten Dinge immer zu haben. Zumindest mal zu testen, du, wenn es am Ende dann doch nichts ist für die Zielgruppe, dann hat man es wenigstens mal probiert, aber finde ich sehr, sehr spannend. Finde ich einen geilen Ansatz. Siehst du? Lohnt sich schon mit uns beiden. Daran habe ich, hab ich tatsächlich noch nie gedacht. Das ist cool.
Ich schaue mal gerade hier in meine Liste rein.
Was hast du sonst noch für Ideen für Senkung Acquisition Costs? Dafür bin ich ja immer...
Die erste Frage ist natürlich, deswegen habe ich auch der Nadja versprochen, dass wir gleich mal quatschen, ist natürlich das Funneling von den Leuten, die bei euch auf die Website kommen. Das ist jetzt überhaupt nicht innovativ und auch nicht sonderlich spannend, aber jeder, der bei euch paid auf die Seite kommt, der muss mindestens seine E-Mail-Adresse da lassen, damit wir den weiter bespielen können. Gut, seid ihr denn da schon so aufgestellt?
Ja, wir haben halt ein tolles Pop-up, ne? Das quasi, wenn du auf die Seite kommst, dir ins Gesicht springt, dass du quasi 35 Euro sparen kannst, wenn du dich jetzt quasi zum Newsletter anmeldest. Mhm. Das ist das, was wir quasi in die Richtung machen. Es ist ultra
35 basic. Euro dann wahrscheinlich für mit hohen Bestellwert, oder? Also
ich glaube, was ist der Mindestbestellwert? Ist gar nicht aufs Bike gemünzt. Bestimmt, das weiß tatsächlich Nadja im Detail. Ja.
Habt ihr denn da schon mal gefragt, was die Leute am meisten interessieren würde?
Bei so einem Pop-up quasi? Oder
Also, das haben wir jetzt letztens gemacht und das war für mich super. Gamechanger nicht, aber sehr, sehr augenöffnend, weil wir gefragt haben, welches Incentive würde dich am ehesten dazu. So, und ich war immer im Kopf, 5 Euro müssten mir mehr wert, also müsste ich höher gewichten als 10%, wenn der AOV ist meistens so 35, 40 Euro bei dem Kunden gewesen, also sind 5 Euro mehr wert. Wir haben aber abgefragt, 10%, 5 Euro, kostenloser Versand, keine Ahnung, dann noch so ein paar Sachen. Kostenloser Versand war am weitesten oben, was aber am wenigsten Sinn macht, rein logisch, weil
anderes Mehrwert.
Das wenige.
So. Das ist total spannend. Das glaube ich in der Form.
Kriegst du nur raus, wenn du nachfragst. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese 35 Euro recht abstrakt sind. Genau. Das ist so eins von den schwierigeren oder wo man ein bisschen Hirnschmalz reinstecken muss, den richtigen Anreiz zu finden, um die Submit Rate hochzukriegen.
Ja, das wäre natürlich auf jeden Fall das Endgoal, dass jeder, der auf unseren Shop über Paid Ads kommt, also das wird wahrscheinlich tricky. Ja. Aber genau, das ist auch so ein Projekt, das ich quasi Nadja gegeben habe für die Zukunft, dass wir quasi unsere Newsletter-Leads nach vorne in zwei Strängen sehen. Mhm. Wir haben halt einmal quasi wirklich unsere Bestandkunden, die haben schon ein Bike, die sind vor allem, da ist jetzt wie gesagt so die After-Purchase-Experience irgendwie wichtig, die noch mit Tipps zu versorgen, immer wieder quasi mit neuem Zubehör. Ich sehe aber nach vorne hin so diesen Kanal Newsletter auch echt relevant für Leute, die noch gar kein Bike haben. Die wirklich sich für diese Informationsgeschichte das erste Mal auf die Seite verlieren, sich dann anmelden und dieser Strang dann quasi so aufgebaut werden muss mit einer sinnvollen Newsletter-Strecke, dass wir sie nach und nach via Newsletter davon überzeugen zu kaufen, weil unser Cycle 100%. Geht halt im Schnitt 9 Monate.
Ja.
Gleiche Herausforderung wie bei dem anderen Beispiel, das du vorhin gebracht hast. Wie schaffen wir es, den kürzer zu machen? That's the big challenge, glaube ich. Also,
voll. Also ich meine, mein Herz schlägt ja für Loyalty, aber aus unternehmerischer Sicht wäre jetzt die andere
Richtung
Zielgruppe
für uns
tatsächlich erstmal das Wichtigere, weil der Markt ja auch riesig ist. Also ich habe auch auf der Herfahrt tatsächlich im Bus war eine Anzeige. 2023 wurden zum ersten Mal mehr E-Bikes verkauft als
Fahrräder.
Normale.
Ja.
Und das waren 2,1 Millionen. Also hat mich echt überrascht, muss ich sagen.
Absolut,
Das heißt, der TAM ist eigentlich echt groß.
Definitiv.
Dann müssen wir gucken, dass da.
Vor allem gibt es eben halt auch ganz viele Leute, die noch gar nicht wissen, dass sie gerne E-Bike fahren würden.
Voll.
Das ist ja gerade mit unserem Produkt total spannend. Das war quasi auch wirklich Andys Vision damals. Habe ich mal mit ihm drüber gequatscht, wie das eigentlich alles entstanden ist mit Sushi. Und er hat gesagt, so, hey, ich wollte eigentlich E-Bikes für Leute bauen, die noch gar nicht darüber nachdenken, E-Bike zu fahren. Junge Leute, mit dem Mythos sind wir natürlich auch immer wieder konfrontiert. Wenn ich Leuten erzähle, wo ich arbeite, kommt immer so, ah ja, sieht cool aus, aber du, ich habe noch richtige Muskelkraft, ich muss noch gar nicht E-Bike fahren. Und ich muss zugeben, ich war früher auch so. Ich hatte tatsächlich früher auch mal so eine Denke, bevor ich natürlich jetzt tiefer ins Game gekommen bin und mal von den krassen Vorteilen profitiert habe von so einem E-Bike. Weil seitdem ich mein Sushi habe, fahre ich, glaube ich, 80% mehr Fahrrad als davor. Weil für mich immer K.O.-Kriterium war, ich will nicht verschwitzt im Office ankommen. Ich habe keinen Bock, erstmal duschen zu gehen und ich schwitze dann im Sommer immer so. No chance, ich fahre jetzt alle Strecken mit dem Fahrrad.
Ja.
So, und das den Leuten quasi in dem ganz, ganz Upper Funnel auch irgendwie mitzugeben, dass das eine Lösung sein kann und gar nicht immer das Auto her muss, das ist natürlich auch noch ein Riesenmarktpotenzial, das in den Zahlen von den de facto Käufern noch gar nicht abgedeckt ist. Also am Ende ist für mich das Potenzial, das wir haben, alle Leute zwischen X und Y Jahren, die quasi in der Groß- oder die in der Stadt leben. Das ist eigentlich alles unsere potenzielle Zielgruppe.
Ja. Ja, das heißt, am Ende muss das Pop-up jetzt richtig gut
werden. Das Pop-up muss richtig gut werden. Ah, auch tatsächlich, das war ehrlicherweise, wenn wir mal ganz offen drüber reden, was in den letzten Monaten immer so ein bisschen unser Problem war, auch im CRM/Loyalty-Bereich. Wir mussten uns halt mit diesen ganzen, darfst halt die Kunden auch mit diesen ganzen Pop-ups nicht irgendwie überfordern. Und wir mussten uns halt eine Zeit lang entscheiden, okay, ist der Fokus jetzt Newsletter-Lead-Generierung oder wollen wir gerade vor allem Leute in unser neues Loyalty-Programm irgendwie reinbringen? Und hatten deshalb ganz lange dieses Pop-up, hey, werde jetzt Mitglied, melde dich zum Loyalty-Programm an, etc. Und hatten dieses, sag ich mal, Lead-Pop-up lange Zeit offline geschalten. Und Nadja hat es jetzt, glaube ich, vor 2 Wochen gedreht.
Voll.
Mit dem Fokus wieder gedreht und puff, die generiert die Zahlen. Das ist irre. Also es war, glaube ich, rückblickend, war es ein Fehler, muss man sich auch mal eingestehen.
War ein Test. Nee, würde ich auch empfehlen. Also das Loyalty-Programm muss man immer über die bestehenden Kanäle. Also nicht die Leute, also weil was bringt mir das Loyalty-Programm, wenn ich gar nicht. Ich werde mir jetzt keinen Sushi-Bike holen, weil es ein cooles Loyalty-Programm gibt.
Da ist.
Aber ich werde dabei bleiben, weil und genau, nee, top. Also wenn ihr das schon wieder getauscht habt, ist gut. Ich meine, genau, das ist halt schwierig zu skalieren. Die Leute, also man kann nicht alle Leute probieren lassen,
so
Fahrrad zu fahren. Ja. Aber es ist tatsächlich ein großer Effekt. Also als ich das erste Mal eins gefahren bin, dachte ich auch, also E-Bike generell, dachte ich, okay,
das ist krass, das changing.
Ist doch cool.
Voll. Also auch in den Ecken arbeiten wir auch ganz, ganz intensiv. Wie können wir so dieses Thema Testmöglichkeiten ausbauen? Wir haben dieses Jahr angefangen, so ein Testride Ambassador Programm ins Leben zu rufen. Also wir machen es jetzt in den großen, in unseren wichtigsten Städten, haben wir quasi Leute, die kannst du quasi über die Website, kannst du den persönlichen Termin bei denen buchen. Die kommen dann mit dem Wunschfahrrad, deinem Wunschmodell sogar bei dir zu Hause vorbei, fahren dir das vor die Tür. Mhm. Du kannst quasi eine Runde Probe fahren, solange du willst. Die sind eine Stunde für dich da, quatschen mit dir, beraten dich wirklich persönlich. Das haben wir quasi so als neues Benefit eingeführt, neben den physischen Testride-Partnern, die wir eh schon sag ich mal, in den wichtigsten 70 Städten in Deutschland haben. Aber da haben wir schon auch gesehen, dass die Conversion Rate deutlich, deutlich höher ist als bei stationären Partnern, weil du natürlich diese persönliche Beziehung zu dem Ambassador hast, der kommt extra für dich zu dir nach Hause. Da kann ich ja gar nicht anders als am Ende dann kaufen, so gefühlt. Also das ist schon auch eine Sache, die ich in der Zukunft noch weiter ausrollen will.
Wer sind die Ambassador? Sind das Kunden oder?
Nee, das sind tatsächlich keine Kunden. Die arbeiten mit uns quasi auf Freelance-Basis. Auch darüber habe ich auch schon viel nachgedacht. Wie können wir bestehende Kunden zu so einem riesen Testride-Ambassador-Netzwerk machen? Aber da, klar, hängen natürlich dann auch so Logiken zusammen. Die werden die bestehenden Kunden, wenn es nicht aus Goodwill machen, sondern du musst ja schon so ein bisschen...
Ja, aber gut, bezahlen darf man sie halt schwierig, weil müssen dann das versteuern und
richtig,
so weiter.
Richtig, das sind also die Kniffe, deshalb arbeiten wir ehrlicherweise mit diesen, das sind halt Freelancer, die für uns angestellt sind, die Ambassadoren, de facto momentan, aber genau, wie man das mit bestehenden Kunden...
Ja, das müssen wir mal, also das ist halt dann so ein Legal-Ding, aber
das ist das Einfachste, mega. Also, wirklich die Fans dafür zu nutzen, die Vision noch größer rauszublasen, das ist ja...
Wenn wir sehen, wie die, weil das ist die so die Herausforderung an diesem Referral-Programm immer.
Ja.
Wie kriege ich das cool rübergebracht, ohne dass es jetzt so ist, komm in die Gruppe, schick deinen Link überall rum.
Ja.
Und wenn man da halt sieht, okay, du hast das Fahrrad wirklich krass oft benutzt, du weißt, wovon du sprichst, du findest es gut.
Voll.
Zu sagen, keine Ahnung, vielleicht kann man den ja das Fahrrad dann, also jetzt mal gesponnen zu sagen, dass die kaufen das Fahrrad nicht, sondern erarbeiten sich die Nutzungsmonate oder sowas.
Irgendwie sowas,
dazu kenne ich mich jetzt legal nicht gut genug aus, ob die dann so in die Influencer-Richtung fallen, weil die müssten ja auch Werbegeschenke rein theoretisch versteuern.
Mhm.
Aber das müsste man mal überlegen, weil dann erweitert man das
Netzwerk natürlich super schnell. Dann hast du halt auf einmal, und hast halt vor allem diese große Herausforderung. Momentan können wir es halt nur in den Key Cities irgendwie anbieten. Deutschland ist groß, eigentlich sogar Dach, wo wir quasi größtmöglich irgendwie unterwegs sind. Wenn du da auf bestehende Fans zurückgreifen kannst, das wäre natürlich wirklich das Einfachste, wenn die darüber auch noch ein Incentive bekommen, sag ich mal, vielleicht ein bisschen mitzuverdienen an gewissen Verkäufen, die sie dann durch ihre Probefahrten quasi generieren. Das ist ja Win-Win, du willst sofort machen. Also du, kann gerne jeder bei mir vorbeischauen, der mal Sushi fahren will.
Ihr habt jetzt gerade den Tacho noch, der hat noch keine Schnittstellen links oder rechts, oder?
Nee, tatsächlich ist das aber auch nicht wirklich geplant, also gerade auf diesen ganzen Tech-Schnickschnack, sag ich mal, einzubauen, ist schon so ein Teil unserer Positionierung zu sagen, dass wir darauf verzichten, um es einfach so handelbar zu machen wie möglich.
Ja.
Trotz allem, klar, so diese Tracking-Funktion würde uns natürlich auch in Richtung Loyalty wieder ultra viel irgendwie Möglichkeiten geben. Das war so meine Ansatzvision, als ich hergekommen bin. Ich wollte eigentlich so eine App haben, in die du dann jeden Morgen reinschaust als Sushi-Fahrer. Bist also quasi jeden Morgen mit der Marke in Kontakt, trackst dann quasi über dein Display deine Fahrt, deine Kilometer, kriegst dann quasi automatisierte Meldungen, wenn du zum Beispiel mal zur Wartung solltest, etc. Dann Hinweis, schließ mal Sushi Care ab, kannst Punkte sammeln, kannst das dann wiederum irgendwie im Shop irgendwie einlösen. Ja. Das wäre eigentlich so, oder kriegst personalisierte eigene Maps oder so, die besten E-Bike-Wege und so weiter anzeigen. Ja. Also das wäre so mein biggest Vision für den ganzen Schill. Aber ja, ist dann halt von vielen finanziellen Herausforderungen her auch so ein bisschen abhängig. Ne? Aber finde ich geil.
Ich glaube, gut, ist jetzt die Frage, was wie finanziell dann bedeutet. Ja. Aber so eine App zu bauen, also ich finde es lustig, weil wir haben sowas auch mal gemacht. Ja gut, ist jetzt dran, Notiz. Wir haben mal, weil die bestehenden Loyalty-Programme aus meiner Sicht echt schwach sind.
Ja, das sind alle auch
ist alles voll transaktional.
Ja, ist so.
Deswegen
ja.
haben wir uns mal in jugendlichen Eifer hingesetzt und gesagt, okay, wir bauen jetzt das nächste Loyalty-App. Wir haben eine White-Label-Solution gebaut, die genau solche Features halt drin hat. Also zum einen Community-Kommunikation und dann sehr offen von der Architektur, dass du genau sagen kannst, wir haben zum Beispiel eine gehabt oder ein Derivat davon mit einer Sportlerin, die hat ihre Community belohnen können, wenn die Leute Schritte gegangen sind. Also Apple Health trackt ja für dich alles mit. Hast du die 10.000 am Tag voll gemacht, dann gab es halt einen Reward. Hast du das 10-mal hintereinander gemacht, konntest du mit der mit dem Promi quasi in Austausch gehen. Und ich sag mal so, das ist jetzt technisch mittlerweile echt keine Raketenwissenschaft. Also rein theoretisch geht es echt einfach. Das Schwierigste ist halt, die Leute dazu zu bringen, dass die das reingucken. Ja. Da muss man sich ein gutes Konzept überlegen.
Sie müssen halt was davon was haben, in einer gewissen Form,
Was ich jetzt, also da kenne ich jetzt Strava zu wenig, aber das hat ja jetzt aktuell wegen dem Hype auch eine riesen Marktdurchdringung.
Ja.
Da würde ich echt mir mal angucken, ob wir da nicht was Cooles machen können. So eine kleine Kooperation, eine Challenge reinbringen, den Teil und dann mal gucken, wie viele Leute wir erwischen.
Ja.
Weil ich sehe auch bei uns vorm Büro ist der Specialized, haben da so ein Showroom. Und da, ich glaube, Dienstag oder Donnerstag oder sowas, sind dann die Leute dort und
machen zusammen ihre,
fahren dann ihre Tour. Rides.
Ja.
Genau.
Ja, ist auch echt, das ist echt ein spannender Ansatz.
Genau.
Strava, ja, muss mal gucken.
Mit denen zusammen. Und ich glaube, das kostet halt wahrscheinlich am Anfang gar nichts. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber das fände ich super spannend.
Das ist spannend, ja.
Genau. Ne, perfekt. Ja, jetzt fällt mir langsam auch nichts mehr ein.
Du bist, also jetzt haben wir aber auch schon ehrlicherweise wirklich so ein paar, so ein paar größere Brocken, glaube ich, irgendwie erarbeitet. Da war jetzt echt viel dabei, muss ich ehrlich zugeben. Personalisierung nochmal irgendwie angehen, Thema Merch auf jeden Fall angehen, Community dabei irgendwie mit einbeziehen. Dann das Thema, klar, B2B-Leasing irgendwie größer machen.
Klar.
Das ist spannend. Dann so dieses ganze Metaverse-Showroom fand ich irgendwie ultra nice. Klar, wie gesagt, Endgegner dann oder Endziel, alles irgendwie über so eine App irgendwie zusammenzubekommen, finde ich richtig, richtig spannend. Dann klar mit Strava, vielleicht erstmal im Kleineren irgendwie anzufangen, die Leute dafür zu belohnen, viel Sushi zu fahren. Also da sind schon so ein paar Kniffe dabei, die man auf jeden Fall mal weiterdenken kann und dann natürlich mit den Basics anfangen, Pop-up auf jeden Fall optimieren.
Ja.
Bin mir sicher, da findest du mit Nadja später noch so ein paar Hebel, wie wir es noch besser machen können.
Nee, so würde ich es auch zusammenfassen. Das eine Thema wäre noch schauen in Richtung Consumables. Also wir haben viel in Richtung Loyalty gemacht, viel in Richtung Umsatzsteigerung. Klar, B2B ist alles dann groß Business Development.
Klar.
Das muss man mal gucken, was geht.
Klar.
Customer Acquisition Cost runter noch durch Service, mal schauen, ob wir den Zyklus und halt die Leute einsammeln.
Ja.
Und genau, ich glaube, das war's. Dann würde ich sagen, zum Abschluss hast du noch, wenn man jetzt ganz von Anfang anfängt, als junges Startup, weil wir haben jetzt auch noch frische Zuhörer, sag ich mal, was würdest du denen aus deiner Erfahrung mitgeben? Was ist so das Wichtigste für den Beginn?
Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass man von Anfang an den Moment nicht verpasst, quasi mit den Kundendaten zu arbeiten. Weil ich glaube, für mich das Wichtigste, klar jetzt aus der Erfahrung natürlich mit einem sehr, sehr hochpreisigen Produkt auch, man darf die Journey nicht dann abbrechen, wenn der Kauf quasi stattgefunden hat, sondern es geht eigentlich danach erst richtig los. 100%. Die Leute danach mit Tipps, mit Service, mit für ein Dasein, nur dann bindest du die Leute an deine Marke und quasi an dein Produkt und machst sie zu Fans, die dich kostenfrei bei anderen quasi weiterempfehlen. Wenn du das verpasst und sagst so, Bestellbestätigung ist raus, Produkt hat das Lager verlassen, ciao Kakao, dann wirst du es langfristig aus meiner Perspektive nicht schaffen.
Ja.
Deshalb direkt von Anfang an, mit welchen Logiken auch immer, also das weiß ich ja auch, wie gesagt, aus Erfahrung, habe ja jetzt auch schon bei mehreren Startups gearbeitet. Natürlich hat man nicht von Tag 1 jetzt die Riesenbudgets für Riesentools, aber es gibt auch kleine Vehikel, wie man damit anfangen kann. Und das sollte man von Anfang an aktiv mitdenken,
voll,
sonst schaffst du es nicht, dich, glaube ich, in diesem riesen Haifischbecken, in dem wir uns mittlerweile halt bewegen, durchzusetzen.
Ja.
Das ist eigentlich im Endeffekt all that counts.
Ja. Voll. Also ich gehe voll mit. Auch die Tools sind aus meiner Sicht überhaupt nicht das Wichtige, sondern dass man schaut, dass man den Kunden versteht, dass man ihn emotional mitnimmt. Liegt der Rest auf dem Weg.
Genau, so ist es.
Perfekt. Eine Stunde auf dem Punkt, sehe ich gerade. Optimal.
Ohne Unterbrechen, wir sind schon echt krass. Also
genau.
Das müssen wir öfters machen.
Stimmt. One Take durchgezogen. Für die Leute, die Fragen haben, wie können sie dich erreichen? LinkedIn?
LinkedIn gerne.
Perfekt.
Genau, gerne über LinkedIn. Auch wie gesagt, wenn jetzt Leute von Strava dabei sind, irgendwelche Coffee-Power-Riegel-Anbieter und Gel-Anbieter, schreibt mir alle.
Sehr gut.
Bin am Start.
Das Miro-Board verlinke ich auch. Alle Leute, die noch krasse Ideen haben, können natürlich sehr gerne ergänzen. Am besten dann ein Ping an mich und oder Lisa. Genau, dann schauen wir mal, was wird, dabei rauskommt. Ja. Ich werde natürlich alle Ideen dann als meine verkaufen.
Natürlich, ist klar.
Perfekt, cool. Dann würde ich sagen, vielen Dank.
Ich danke dir, zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.